Ich freue mich richtig, hier zu sein. Wisst ihr das? Ich bin heute Morgen hier reingekommen mit meiner Frau und es haben so viele Leute uns begrüßt. Richtig freundlich, sehr herzlich. Das ist echt schön. Behaltet euch das bei. Ich habe mir gedacht, als allererstes mache ich ein klitzekleines Quiz mit euch. Ja? Es wird gegen Ende leichter. Am Anfang ist es ein bisschen schwieriger. Und zwar werde ich euch ein Bild zeigen und ihr dürft reinrufen, ihr müsst euch nicht melden, ihr dürft einfach reinrufen, wenn ihr wisst, wer das ist. Okay? Beim ersten Bild war die Kamera damals noch nicht so gut, deswegen ist die Auflösung auch nicht ganz so gut. Weiß jemand von euch, wer das ist oder wer das sein könnte? Es ist nicht so schlimm. Das hier ist Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. So. Ah, ja, stimmt. Den hatte ich ja auch im Hinterkopf. Dieser Mann ist einer der, oder ist eigentlich mehr oder weniger der Gründer einer der ersten und ältesten Freikirchenbewegungen in Deutschland. Und zwar von der Herrenhuter Brüdergemeinde. Und das Besondere bei denen war, dass die innerhalb ihrer Entstehung in den ersten 3 Jahren haben sie, glaube ich, an die 100 Missionare ausgesandt, aus einer Gemeinde, in die ganze Welt. Und ich zeige euch das deswegen, weil mich eine Sache daran sehr beeindruckt hat. Also allein die Tatsache, dass man 100 Menschen in die ganze Welt aussendet, die alles hinter sich lassen, um irgendwo am anderen Ende der Welt von Jesus zu erzählen, das ist schon beeindruckend. Aber diese 100 Leute, also es hört sich jetzt ein bisschen heftig an, aber diese 100 Leute haben meistens ihr Hab und Gut, was nicht mehr so viel war, in einem Sarg transportiert. Die haben nämlich gesagt, da wo wir hingehen, das wird so hart dort, wir werden auf viele Hindernisse, viele Herausforderungen stoßen und wir werden wahrscheinlich gar nicht zurückkommen. Deswegen haben die ihr Hab und Gut in einem Holzsarg sozusagen mitgenommen, das war ihr Koffer. Und das hat mich sehr, sehr, sehr verblüfft, als ich das gehört habe. Einen zweiten Mann, den ich euch gerne vorstellen möchte, ist dieser hier. Der ist noch unbekannter, würde ich sagen. Ich verrate euch direkt, wer es ist. Das ist Ludwig Ingvar Nommensen. Der kam aus Schleswig-Holstein, glaube ich. Und dieser Mann hat auch Ähnliches auf sich genommen. Und zwar, dieser Mann ist nach Sumatra gegangen. Vor ungefähr 120, 130 Jahren. Und in Sumatra, das ist ein Teil von Indonesien, das ist eine relativ große Insel. Da war überall an der Küste, waren Hafenstädte von den Kolonialherren damals noch, also das war, würde der Europäer sagen, das war zivilisiert. Aber im Innern dieser Insel, das war mehr oder weniger unerforscht und da wollte auch keiner hingehen, denn da lebten die Bataks. Und die Bataks waren Kannibalen. Und dieser Ludwig Ingvar Nommensen hat irgendwie, kam er auf die Idee oder hat einfach eine große Leidenschaft und Liebe entwickelt für diese Bataks. Und der war so hart und ist knallhart dorthin gegangen, zu diesen Kannibalen, hat alles riskiert, was er hatte, mehrere Male sogar, ist dahin gezogen und ist dort nicht mehr weggegangen, weil er diesen Menschen die Liebe Gottes predigen wollte. Einen dritten bringe ich euch, den kennt ihr bestimmt. Richtig. Das ist Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer ist während des NS-Regimes, kurze Zeit bevor das Regime vorbeiging, ist er gestorben. Er wurde in einem KZ erschossen, weil er sich am Widerstand gegen Hitler beteiligt hat. Das war ein bedeutsamer Theologe, der eine ordentliche akademische Laufbahn hingelegt hat. Also der hätte richtig weit kommen können, aber er hat das hinter sich gelassen, weil er sagte, er kann, also die Nazis haben damals ja auch die Kirche mehr oder weniger infiltriert und von der Kirche war relativ wenig übrig. Es gab nur noch die deutschen Christen, also auf Deutsch eine Nazi-Kirche. Und Bonhoeffer hat gesagt, er kann das nicht. Er kann das mit sich und seinem Glauben nicht vereinbaren und ist dort ausgestiegen, hat bei einem großen Bekenntnis mitgewirkt und letzten Endes hat er auch am Widerstand gegen Hitler mitgewirkt und hat dafür mit seinem Leben bezahlt. Und warum zeige ich euch diese drei interessanten und auch ja, beeindruckenden Charaktere? Weil sie eine Gemeinsamkeit hatten. Und um die soll es heute so ein bisschen gehen. Sie haben eine gemeinsame Überzeugung gehabt. Und ein Bibelvers passt sehr gut dazu und beschreibt das ganz gut. Und zwar ist es Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da spricht Jesus zu seinen Jüngern. Das sind mehr oder weniger die letzten Worte, die er sagt. Er spricht: Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Ich glaube, diese drei Männer, die ich euch gerade gezeigt habe, das waren beeindruckende Zeugen von Jesus. Die haben, für die war nichts wichtiger, als von Jesus und von der Liebe Gottes zu erzählen. Dafür haben sie Haut und Haar riskiert, und Bonhoeffer zum Beispiel hat dafür mit dem Leben bezahlt. Und wenn ich solche Geschichten höre, ja, und ich lese ja in derselben Bibel, ich glaube an denselben Gott, wenn ich solche Geschichten höre, bin ich tief beeindruckt, aber ich stelle mir dann die Frage, wie sieht es denn bei mir aus? Oder wie sieht es bei dir aus? Was macht das mit mir, wenn ich das höre? Bei mir sieht es ein bisschen anders aus als jetzt bei Bonhoeffer oder bei Normansen oder Zinzendorf. Ich habe euch eine kleine Geschichte, die ich euch erzählen möchte. Und zwar hatte ich vor kurzem, vor ein paar Wochen, hatte ich richtig heftige Rückenschmerzen. Ich hatte irgendwas stimmte da nicht. Und dann habe ich einen Termin beim Physiotherapeuten ausgemacht. Dann hat man da so 6 Sitzungen, ne, und dann wird da rumgedrückt. Und das ist wie beim Friseur so ein bisschen. Man kann sich halt eine halbe Stunde unterhalten. Beim Friseur sitzen natürlich noch Leute rechts und links daneben. Beim Physiotherapeuten bist du komplett alleine. Also du kannst wirklich über alles reden, mehr oder weniger. Ja? Und es ging so los, und die Dame, die da meinen Rücken massierte, ich lag so auf dem Bauch, ich sah sie gar nicht, redete praktisch dann in meine Matratze rein, auf der ich lag. Und diese Frau schüttete mir ihr Herz, die erzählte mir alles, was bei ihr gerade nicht stimmt. Der Hund ist am Sterben und hier eine Trennung hinter sich und so weiter und so fort. Und ich hörte mir das alles an, und ich war irgendwie so beeindruckt davon, dass die Frau so offen ist. Und ich dachte mir direkt am Anfang, es gibt eine Sache, das ist das Allerwichtigste in meinem Leben, und das würde ich dir eigentlich am liebsten erzählen. Also für mich gibt es nichts Wichtigeres. Und ich glaube, das, was ich glaube, also Jesus, der könnte dieser Frau auch helfen. Die könnte Hoffnung finden bei Jesus. Und die erste halbe Stunde ging vorbei, und ich hatte kein Wort über Jesus gesagt. Und die zweite Sitzung kam, die dritte, die vierte, die sechste. Und ich hatte nicht einmal darüber gesprochen. Wisst ihr, ich bin Theologiestudent. Ich hätte nur über meinen Beruf sprechen müssen und schon wären wir beim Thema gewesen. Aber ich habe es irgendwie nicht gemacht. Die Frage ist, warum? Warum habe ich das nicht gemacht? Und ich glaube, es liegt so ein bisschen an dieser Frage, was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich jetzt von Jesus spreche und die mich auslacht? Oder die mich in Frage stellt? Oder die mir sagt, was das eigentlich für eine dumme Idee ist, an irgendeinen Gott zu glauben oder an irgend so ein uraltes Buch? Und es kommen ganz viele Was-wäre-wenn-Fragen in meinen Kopf, und ich habe einfach die Klappe gehalten. Und ich glaube, das liegt daran, diese Fragen und überhaupt das, worüber man dann nachdenkt. Ich bezeichne das jetzt einfach mal als Gegenwind. So fasse ich das jetzt mal zusammen. Wenn wir an Jesus glauben und von Jesus sprechen wollen, dann kriegen wir öfter mal ein bisschen Gegenwind ab. Weil nicht jeder findet das toll oder findet das sofort super oder ist damit einverstanden. Also es gibt ja noch andere Religionen auf der Welt, und hier gibt es auch viele Menschen, die gar nicht an Gott glauben und auch überhaupt nicht verstehen, warum man das jetzt macht. Und wenn man dann anfängt, darüber zu sprechen, dass Jesus von sich selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zu Gott als nur durch mich. Schwierig. Schwierig. Um diesen Gegenwind soll es heute so ein bisschen gehen. Weil ich glaube, dass wenn Jesus ins Spiel kommt, in Gesprächen, dann kann sein, dass man vielleicht abgelehnt wird. Oder dass Leute sich über einen lustig machen. Dass hinter deinem Rücken über dich geredet wird. Das Thema heute soll Folgendes sein. Ich möchte mit euch darüber sprechen, wie wir kompromisslos von Jesus sprechen können. Warum habe ich das jetzt so genannt? Kompromisslos oder Kompromiss? Ein Kompromiss, ich habe extra nochmal nachgeguckt, was das bedeutet. Ein Kompromiss ist knapp gesagt eine Übereinkunft durch gegenseitige Zugeständnisse. Ich zeige euch das mal an dem Bild von der Physiotherapeutin, wo ich war. Und das spielt dabei nur in meinem Kopf, das müsst ihr euch noch dazu denken. Also, ich könnte dieser Dame jetzt von Jesus erzählen, aber ich tue es nicht, weil es könnte ja sein, dass die damit nicht einverstanden ist. Damit habe ich jetzt einen Kompromiss gemacht und habe nicht von Jesus gesprochen. Ich könnte aber diese Gedanken einfach ausschalten sozusagen und trotzdem davon sprechen. Und diese Spannung, die man da so in seinen Gedanken öfter mal hat, über die möchte ich heute mit euch sprechen. Und ich habe einen Bibeltext mitgebracht, an dem ich das so ein bisschen veranschaulichen möchte. Und dieser Bibeltext spielt in dieser Situation, beziehungsweise direkt danach. Das hier ist kein Stuhlkreis in der Kinderstunde, das ist der Sanhedrin. Ihr wart jetzt vor kurzem, einige von euch, in Israel. Das war zu Jesu Zeiten, war der höchste israelische oder jüdische Staatsapparat. Der Sanhedrin oder auch der Hohe Rat war der Ort, da saßen die mächtigen Männer Israels zusammen und haben Entscheidungen getroffen. Und in der Zeit, in der hier unsere Bibelstelle oder unser Bibeltext spielt und stattfindet, ist kurz nachdem Jesus selbst vor diesem Hohen Rat stand. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte, Jesus steht dort und er sagt kein Wort. Die einzigen, die ganze Zeit reden, sind diese Priester und Ratgeber und einflussreichen Menschen, die ihn letzten Endes zum Tode verurteilen. Und hier stehen jetzt, kurze Zeit später, wir befinden uns in der Apostelgeschichte, im vierten Kapitel, stehen Johannes und Petrus auch vor diesem Hohen Rat. Denn was war passiert? Kurz nachdem Jesus gestorben war und dann auferstanden ist, hat er seinen Heiligen Geist gesendet. Das nennen wir Pfingsten. Und nachdem Pfingsten geschehen ist, sind die Jünger alle auf die Straße gegangen und haben voller Freude von Jesus erzählt. Und nicht nur das, während sie das getan haben, sind haufenweise Wunder passiert. Und das war natürlich unglaublich aufsehenerregend. Und eines dieser Wunder war, Petrus und Johannes sind wieder unterwegs und gehen in den Tempel und da sitzt ein Mensch, der seit seiner Geburt lahm ist. Und Petrus heilt diesen Menschen im Namen von Jesus. Und es gibt einen riesen Auflauf und dieser Hohe Rat hier lässt Petrus und Johannes gefangen nehmen und stellt sie da in die Mitte und fängt an, sie zu verhören. Was das denn soll, was sie hier für einen Auflauf machen und so weiter, ob sie das nicht irgendwie woanders machen können oder überhaupt damit aufhören können. Und Johannes und Petrus lassen sich da nicht unterkriegen und sagen, wir müssen aber davon reden, weil es ist die Wahrheit. Und dieser Hohe Rat schüchtert sie ein und sagt, wenn wir euch nochmal erwischen, wenn ihr von Jesus redet, dann kriegt ihr richtig Probleme. Und so entlassen sie sie und dann beginnt unsere Bibelstelle. Und zwar, also das ist praktisch die Endsituation, die Ratsmitglieder drohten ihnen, also Petrus und Johannes, daraufhin noch einmal mit schwerwiegenden Konsequenzen und ließen sie dann gehen. Denn sie sahen vorerst keine Möglichkeit, die beiden wirklich zu bestrafen, ohne damit das Volk gegen sich aufzubringen, denn alle priesen Gott für das, was geschehen war. Nämlich ein lahmer Mensch konnte plötzlich wieder gehen. Das ist also die Ausgangssituation und jetzt kommen Petrus und Johannes zurück und dann geschieht Folgendes. Ich lese den Text einmal für euch vor, könnt euch zurücklehnen und entspannen. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie: Du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat. Das ganze Universum mit allem, was darin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David, deinen Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte: Was soll das Aufgebären der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt, Jerusalem, haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns, als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Soweit mal der Bibeltext. Ich finde, das ist eine sehr spannungsgeladene Szene, in die wir hier eintauchen. Weil es geht hier um etwas Existenzielles. Es geht hier jetzt nicht darum, dass man einen Strafzettel bekommen hat und den halt bezahlen muss, 15 Euro, sondern hier wird man mit dem Tod bedroht. Hier wird man damit bedroht, dass man vielleicht irgendwann nicht mehr weiterleben kann. Und an der Reaktion, die die Mitchristen von den Jüngern an den Tag legten, möchte ich uns ein bisschen vor Augen führen, wie wir damit umgehen können, wenn wir vielleicht Gegenwind bekommen oder ja, andere Schwierigkeiten, nenne ich es jetzt einfach mal, oder in gewisse Spannungen reinkommen. Als allererstes möchte ich gerne die Reaktion anschauen, die Reaktion der Jünger. Ich gehe jetzt so ein bisschen den Bibeltext mit euch durch und von dieser Reaktion, da lesen wir in Vers 24a, ich habe es mal rot eingefärbt, die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Das finde ich schon, da muss ich schon stoppen, weil mich beeindruckt das. Auf der einen Seite könnte man sich jetzt vorstellen, entweder sie machen jetzt so eine guerillaartige Untergrundaktion auf und verkriechen sich und machen hier eine Aktion und da eine Aktion. Das tun sie nicht. Aber was sie auch nicht tun ist, sie verkriechen sich nicht und sagen gar nichts mehr. Also sie lassen sich davon auch nicht unterkriegen. Aber was sie tun ist, sie rufen zu Gott. Und zwar alle zusammen. Sie halten zusammen im Angesicht dieser Herausforderung. Und das Zweite, was wir lesen, ist das Gebet. Das Gebet nimmt so den Hauptteil dieser Stelle ein. Und da finde ich viele Sachen, die ja, bemerkenswert sind. Und zwar fängt dieses Gebet hier im Vers 24 an, nicht mit: Oh Gott, es ist alles so furchtbar. Sie fangen an zu beten mit: Du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum. Sie beginnen das Gebet mit einer Proklamation. Und zwar, egal was hier auf dieser Erde gerade geschieht, du hast sie gemacht. Du bist in Kontrolle. Du hast es in der Hand. Und es geht direkt danach weiter mit diesen, das wollte ich euch auch noch zeigen, das beeindruckt mich auch, nämlich, wenn du dieses Gebet mal anschaust, dann wird 11-mal die Anrede du oder dein verwendet, aber nur 2-mal von uns, also von den Jüngern gesprochen. Es könnte ja auch andersrum sein. Es könnte ja auch sein, dass man redet, guck mal, und bei uns läuft es so schlecht und jetzt haben wir das hier versucht und jetzt waren wir da und die haben uns unterdrückt und dann haben die gesagt, wir sollen hier und so. Nein. Da wird nur von Gott geredet, weil die Jünger genau wissen, du bist es, der alles in der Hand hält. Und es geht weiter damit, dass sie diesen Psalm zitieren. Das, was jetzt rot markiert ist in diesem Gebet, sie sagen ja sogar selber, das hat in Vers 25, du bist es auch, der durch unseren Vater David geredet hat, als er vom Heiligen Geist geleitet war. Und dann kommt dieser Teil. Das ist ein Zitat aus dem zweiten Psalm, also aus dem Alten Testament. Das ist ein Text, der ist 800 Jahre älter als das, was jetzt hier gerade geschieht. Und was ich interessant finde ist, ich glaube, hier ist sogar ein kein Problem. Ich habe da ein Wort unterstrichen. Ich hoffe, ihr könnt das alle sehen. Wir haben da heute sogar schon von gesungen. Vom Salben, der Gesalbte, ganz am Ende hier steht, zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Wisst ihr, was Gesalbter auf Hebräisch heißt? Ist das Wort Messias oder Meschia. Und dieses Wort im Griechischen bedeutet Christus. Wenn wir heute von Jesus Christus sprechen, sprechen wir von Jesus, dem Gesalbten. Und das bedeutet so viel wie, dass es Gottes Auserwählter ist. Und schon 800 Jahre, bevor das alles hier geschieht, hat Gott schon die Ansage gemacht und hat gesagt, es wird so kommen, dass da richtig Gegenwind kommen wird. Die Leute werden sich zusammentun. Sie werden aufbegehren gegen mich und gegen den, den ich gesendet habe, nämlich Jesus. Aber, und jetzt kommt's, muss ich mich gerade selber zurechtfinden. In Vers 28 lesen wir, doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Ich weiß nicht, wenn du vielleicht heute zum ersten Mal hier bist und das alles hörst, und das hört sich alles nach irgendwie 2500 Jahre alte Geschichte, ich habe keine Ahnung, von was der da vorne redet an, gar kein Problem. Hier ist der Kern dessen, was wir glauben. Wir lesen von Jesus, von diesem Jesus, und dass alle sich zusammengetan haben gegen ihn. Herodes, Pontius Pilatus, die damaligen Statthalter, die Nationen um Israel herum und selbst die Stämme Israels, alle hatten sich zusammengetan gegen Jesus. Und an diesen Jesus glauben wir heute, und das macht doch irgendwie keinen Sinn. Wisst ihr, wir sehen hier dieses Kreuz. Dieses Kreuz, was bei uns relativ schön aussieht, was beleuchtet ist und auf der Bühne steht. Wisst ihr, vor 2000 Jahren war das das ekelhafteste Folterinstrument, was du dir vorstellen kannst. Da hat man Menschen lebendig drangehängt, bis sie tot waren. Und Jesus ist an einem solchen Kreuz gestorben. Aber er ist wieder auferstanden. Gott hatte das von Anfang an geplant, dass es mit Jesus so gehen würde. Jesus hat das willentlich getan. Er kam auf diese Welt, um an diesem Kreuz zu sterben. Und zwar für dich und mich. Für unsere Schuld, für das, was zwischen uns und Gott stand, das hat Jesus auf sich genommen, damit zwischen dir und Gott und mir und Gott nichts mehr steht. Damit wir vor Gott wieder rein sind und angenommen sind. Er starb für dich, er starb für jeden Menschen. Egal wie deine Geschichte aussieht, egal was für einen Rucksack du mit dir rumträgst, durch das, was hier geschehen ist an diesem Kreuz, bist du frei vor Gott. Und die Jünger hatten das verstanden. Die Jünger hatten genau das verinnerlicht, dass dieses Kreuz die Lösung ist. Aber das Problem an diesem Kreuz ist, und das ist das Problem, was ich bei der Physiotherapeutin auch hatte, dieses Kreuz, das hat einen Alleinanspruch. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus behauptet, dass man nur durch dieses Kreuz zu Gott kommt. Und genau das sorgt dafür, dass man sich daran so reiben kann, ja? Dass es Leute gibt, die das überhaupt nicht cool finden, wenn man sowas sagt. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo der Wert, tolerant zu sein, sehr hoch gehalten wird. Und das hat viel, viel Gutes. Wir leben wahrscheinlich in einem der freiesten Länder der Welt, weil uns das so wichtig ist. Aber gleichzeitig führt das auch dazu, dass wenn jemand sagt, ich habe die Wahrheit, dass das schwierig wird. Weil das würde ja bedeuten, dass jemand, der die Wahrheit nicht hat oder der was anderes glaubt, die Wahrheit nicht hat. Zurück zur Geschichte. Und das ist jetzt der Kern meiner Botschaft, den du heute mitnehmen sollst und mit dem ich dich ermutigen möchte. Die Jünger, die das hier erleben, zeigen in diesem Gebet, was das Anliegen ihres Herzens ist. Und zwar in diesem Vers 29, da beten sie, höre nun Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern. Stellt euch mal vor, der Vers wäre jetzt hier vorbei. Hilf uns als deinen Dienern. Und da kommt dann noch, bewahre uns, beschütze uns, nimm uns raus aus dieser Situation. Schenke uns irgendeinen sicheren Ort, wo die uns nicht erreichen können. Das hätten sie ja alles beten können, oder? Und man hätte sie ihnen auch gar nicht verübeln können. Aber was sie beten ist, hilf uns furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Wie rücksichtslos gegenüber sich selbst. Das ist so eine ganz kleine Schar von Menschen, die einem ganzen Staatsapparat gegenübersteht. Und sie beten gar nicht darum, dass Gott sie jetzt da rausnimmt, sondern sie beten darum, dass Gott sie furchtlos macht. Dass Gott ihnen hilft, kompromisslos die Botschaft von Jesus zu verkünden. Und das fährt mir durchs Herz. Das fährt mir durchs Herz. Mich beeindruckt das zutiefst. Aber das konnten die Jünger auch nur deswegen, weil sie verstanden haben, was dieses Kreuz bedeutet. Dass sich an diesem Kreuz die Liebe Gottes manifestiert hat für jeden Menschen auf dieser Welt. Und wenn diese Menschen dieser Welt davon nicht hören, na, wie sollen sie es dann verstehen? So dachten die Jünger. Und deswegen haben sie so gebetet. Diese Botschaft von Jesus muss raus in die Welt. Das war ihre Motivation. Und zuletzt, na, jetzt hat er aufgegeben hier. Ein zweiter Versuch. Dann musst du da hinten weiterklicken für mich. Jawohl. Müssen wir noch ein paar Mal weiter nach vorne. Ich predige einfach so weiter. Der letzte Punkt. Nee, da sind wir noch zu weit vorne. Der letzte Punkt ist, nachdem die Jünger zeigen, was ihr Anliegen ist und sie beten darum, dass Gott eingreift, greift Gott ein. Wenn Gott nicht eingreifen würde, dann wäre das ja ein heilloses Unterfangen. Das würde ja nie funktionieren. Aber Gott greift ein. Gott steht zu seinem Wort. Und das liegt daran, wir sprechen, ich habe sogar ein Fach gehabt, da geht es nur darum, wie Mission funktionieren kann, wie das funktionieren kann, dass man an einen ganz anderen Ort geht und Menschen von Jesus erzählt, die noch nie was davon gehört haben. Und man fasst das alles zusammen unter der Missio Dei, also der Mission Gottes. Und das ist nämlich der Punkt. Wir reden hier nicht von einer Mission, die ich und du haben, die EFG Kirchhardt hat, sondern wir reden von der Mission Gottes. Es ist Gottes Anliegen, diese Welt zu erreichen. Es ist Gottes Anliegen, dass die Menschen dieser Welt seine Liebe spüren und erfahren. Das ist kein menschliches Unterfangen. Aber Gott nimmt uns Menschen, wenn wir das wollen, mit rein. Er nimmt uns und beauftragt uns und sendet uns, zu lieben die, die nicht geliebt sind. Anzunehmen die, die nicht angenommen sind. Und denen von der Liebe Gottes zu erzählen, die nicht geliebt sind. Wenn du das jetzt alles hörst, was ich dir gerade erzählt habe, was macht das dann mit dir? Vielleicht bist du schon ganz lange mit Jesus unterwegs und kannst das irgendwie verstehen, fühlst dich irgendwo abgeholt. Vielleicht bist du noch ganz am Anfang mit deiner Reise mit Jesus und findest das irgendwie jetzt gerade ziemlich krass. Und vielleicht hast du das auch alles noch nie gehört und denkst dir jetzt, wie kann man nur so verrückt sein? Ich persönlich, mich ergreift, wenn ich das lese, tiefer Respekt. Es scheint für mich so weit weg zu sein. Ich habe euch von der Physiotherapeutin erzählt. Und ich bin ehrlich zu euch, Ich studiere jetzt im 7. Semester Theologie. Ich bin 28 Jahre alt. Ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Ich kenne nichts anderes. Aber in diesen 28 Jahren, ich habe noch nie einen Menschen zu Jesus geführt. Noch nie. Ich habe einen Studienkollegen, der macht das wie am Fließband. Der ist jünger als ich, der ist nicht in einem christlichen Elternhaus groß geworden, aber der hat da eine Begabung. Also der kann auf der Straße, redet der mit Leuten, die er nicht kennt und redet über Religion, über Dinge, die ganz schön brenzlig sein können. Und jetzt setzt er noch einen drauf, der war jetzt 3 Wochen in Indien, in der Region, wo die Christenverfolgung in Indien am allergrößten ist, und hat dort mitgeholfen, die christlichen Leiter, die dort sind, also die Pastoren von den Hauskirchen, auszubilden. Denen von Jesus zu erzählen. Hat dort, ich glaube, in 3 Wochen 30 Mal gepredigt oder so. Der Typ lebt das ohne Ende. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich von so jemandem höre und wenn der mir so erzählt, was er alles macht, dann stelle ich mich erstmal so ein Stück weit weg und sage, ja, er ist halt auch ein Evangelist. Also ich bin kein Evangelist. Ich habe da nicht so die Begabung. Deswegen rede ich gar nicht so viel oder so oft von Jesus. Ist gut, dass der das macht. Ich bete auch für dich. Ja. Ich gebe auch gerne Geld in die Mission, aber mein persönliches Brot ist es nicht. Und ich sage dir eins, doch ist es. Es ist Gottes Mission und er macht es zu deiner Mission. Jeder von uns ist beauftragt, dort, wo er ist, wo er arbeitet, wo er zur Schule geht, wo er sich mit Freunden und Bekannten trifft, von Jesus zu reden. Und da geht es gar nicht so sehr darum, dass du alles weißt, dass du studiert hast, dass du das Neue Testament auf Griechisch rauf und runter beten kannst. Das ist völlig egal. Völlig egal. Worum es geht ist, Jesus hat eine Geschichte mit dir. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann hat er in deinem Leben Wunder getan. Allein, dass du mit ihm unterwegs bist, ist schon ein Wunder. Und davon kannst du erzählen. Das weiß auch niemand so gut wie du, wie das bei dir ist. Das kann kein Evangelist besser als du. Es ist Gottes Mission. Und vielleicht als letzten Gedanken noch. Wir lesen hier von den Jüngern. Und diese Jünger, es ist wie, als würde da so ein Schalter umgelegt. Wir lesen die Evangelien, 25 Kapitel so im Schnitt. Und du hast das Gefühl, warum hat Jesus sich solche Pfosten ausgesucht? Also das sind ja wirklich, die machen ja alles falsch, was man falsch machen kann. Ich erkenne mich dann da doch auch relativ häufig wieder, muss ich dazu sagen. Ja, also mir hilft das auch. Aber es scheint so zu sein, als ob in Apostelgeschichte 1, also das ist ja mehr oder weniger, es schließt ja direkt an die Evangelien an, die Geschichte. Und dann die Apostelgeschichte ist dann die Geschichte der Apostel, sind wieder fast 30 Kapitel. Aber es scheint, als würde hier ein Schalter umgelegt werden und plötzlich sind diese einfachen Leute, diese einfachen Jünger, Fischer, was weiß ich, Jesus war ein Zimmermann und so weiter. Ganz normale Leute, plötzlich stellen sie sich auf die Straße und reden von Jesus, als gäbe es keinen Morgen mehr. Das lag nicht daran, weil sie plötzlich ein Kurzzeitstudium irgendwo, Sommerbibelschule gemacht haben. Das lag daran, weil Gottes Geist in ihnen war. Und weil sie einfach diese Entscheidung getroffen haben, weißt du was, Jesus, du bist wichtiger als alles, was ich fühle in diesen Momenten. Du bist mir wichtiger, als ja, dass ich jetzt vielleicht von denen jetzt komisch angeguckt werde. Du bist mir wichtiger. Und wenn dir das noch nicht reicht, dass diese Jünger unser Vorbild sein sollen, dann zeige ich dir dieses Kreuz. Das ist das größte Vorbild. Wenn du jemanden sehen möchtest, der wirklich kompromisslos aus Liebe gehandelt hat, dann schau in dieses Kreuz. Jesus hätte so oft die Möglichkeit gehabt, in diesen 3 Jahren seines Dienstes zu sagen, ich höre jetzt hier auf. Es reicht mir jetzt. Ich habe jetzt genug hier mitgemacht. Ihr habt mich oft genug enttäuscht. Es reicht mir jetzt. Aber er hat es nicht getan. Am krassesten ist die Szene kurz bevor er gefangen genommen wird im Garten Gethsemane, wo er auf dem Boden kniet und so voller Angst und Panik ist vor das, was auf ihn zukommt, dass er Blut schwitzt. Das ist tatsächlich ein medizinisches Phänomen. Weil er so unter Druck stand, aber er hat nicht gesagt, ich mache hier keinen Kompromiss, ich weiß, das ist mein Auftrag. Das darf uns ermutigen, glaube ich. Lass uns reagieren wie die Jünger. Wenn wir von Jesus reden, dann erzähl deine Geschichte. Erzähl nicht irgendwas, erzähl deine Geschichte, was Jesus in deinem Leben tut. Und wenn du dafür Gegenwind bekommst, dann bete und sage Gott, hey, du hast alles in der Hand, denn es ist deine Mission und ich will daran teilhaben, ich will deine Liebe weitergeben. Bitte greif ein, mach mich furchtlos, ich will zu dir stehen. Und lass uns ehrlich sein, ich werde wahrscheinlich noch öfter Situationen erleben wie bei der Physiotherapie, oder? Es wird noch öfter Momente geben, wo ich mich nicht trauen werde. Aber das macht gar nichts, weil Gott steht zu mir, kompromisslos. Er hat alles dafür getan, dass meine Fehler mich nicht mehr von ihm trennen können. Ich möchte zum Ende gerne mit euch beten. Und ihr dürft gerne die Augen schließen, wenn ihr wollt. Und ich möchte dich mal hier fragen, gibt es Orte in deinem Leben, Menschen in deinem Leben, wo du genau weißt, hier möchte ich eigentlich so gerne mal von Jesus sprechen. Hier möchte ich so gerne mal die Wahrheit sagen, was ich denke, was ich glaube. Hier möchte ich jemanden mal ermutigen, dass Gott ihn liebt oder sie liebt. Wenn es bei dir so ist, dann bete jetzt mit mir dieses Gebet. Mach dich eins mit mir. Herr Jesus, du siehst, dass wir oft Angst haben. Dass wir Angst davor haben, was Menschen von uns denken könnten, wenn wir von dir reden. Man kann dich nicht direkt sehen, man kann dich nicht in irgendeiner Bar kennenlernen oder so. Es ist total komisch, dass wir an jemanden glauben, der vor 2000 Jahren gelebt hat. Das weißt du. Aber hey, ich bete, dass du uns eine neue Liebe für dich, aber auch eine Liebe für die Menschen um uns herum schenkst. Denn von dir zu erzählen, ist das Beste, was wir tun können. Deine Liebe weiterzugeben in Wort und Tat, ist das Beste, was wir tun können, Herr. Und so bete ich, dass du jeden Einzelnen hier, der das für sich in Anspruch nehmen möchte, dass du ihm und ihr Kraft schenkst und dass du ermutigst, dass du aufbaust und dass du Begeisterung schenkst, Herr. Wir wollen begeistert sein von dir. Und wir wollen dir vertrauen, dass du dann eingreifst. Wir können Menschen, die nicht an dich glauben, die können wir nicht in die Kirche hinein argumentieren. Es soll deine Liebe sein, die diese Menschen trifft und die sie zu dir führt. Und diese Liebe kannst nur du geben, Herr. Und ich bete, dass du deinen Geist über uns allen ausschüttest, dass wir erfüllt werden von deiner Kraft, von deiner Liebe, von deiner Gnade. Und dass du bei uns bist. Danke, dass du versprochen hast, dass du bei uns sein wirst. Bis ans Ende aller Tage. Wir lieben dich, Jesus. Amen.